Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Simon Strauß wird in diesem Jahr 35. Schon länger kennt man ihn als Theatermann und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Inzwischen hat er aber auch in der Literatur Fuß gefasst mit zwei hochgelobten Romanen. Und jetzt gibt es ein neues, belletristisches Buch, die Novelle Zu zweit. Schönen guten Morgen, Simon Strauß. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, freue mich, dass ich hier sein darf.
Man hat bei Ihnen vom ersten Buch an das große literarische Form- und Traditionsbewusstsein hervorgehoben. Hier schreibt ein Mann, der in der Literatur zu Hause ist, seine Klassiker kennt, alle Ton- und Stile. Und wenn so jemand einen Text Novelle nennt, dann muss sie her, die ehrwürdige Definition von der unerhörten Begebenheit, wie sie Goethe in Stein gemeißelt hat. Was, Herr Strauß, ist bei Ihnen denn die unerhörte Begebenheit?
Die unerhörte Begebenheit ist eine Flutwelle, die über eine Stadt herbricht, eine Überflutung, die das Leben von einer Nacht auf den nächsten Tag vollständig in Frage stellt. Und es bleiben eigentlich nur zwei übrig und die zwei finden sich dann in dieser Flutnacht.
Wir sind in einer namenlosen Großstadt, lernen die männliche Hauptfigur kennen, die auch keinen Namen trägt. Was ist das für ein Held? Wie würden Sie ihn charakterisieren?
Es ist einer, der eigentlich ein Einzelgänger, typischer Einzelgängertyp ist, der sich aber eben in einer ganz bestimmten Hinsicht verbündet hat, und zwar mit den Dingen. Also er hat ein ganz besonderes Gefühl, ein Sensorium eigentlich für das angeblich Unbelebte, was ihn umgibt. Und da hat er eine tiefe Leidenschaft eigentlich für dem zuzuhören, was an dem alle anderen nur vorbeilaufen.
Aber er ist jedenfalls ein ziemlich schlechter Kandidat für Zweisamkeit, ne?
Absolut. Ist jemand, der wenig spricht, sehr schweigsam ist, kommt aus Verhältnissen, wo auch das Reden nicht das Entscheidende ist, Gefühle ausdrücken und all diese Sachen sind nicht das. Also es ist in der Form klassisch, aber was ihn eben unklassisch macht, würde ich sagen, ist diese große Sehnsucht nach dem Zuhören eigentlich für dem, was angeblich schweigt.
Schon im ersten Satz wird ein, ich finde, das zentrale Motiv etabliert. So heißt es da, jede Begegnung ein kleines Wunder. Bei all den unzähligen, die man verpasst, weil man doch noch die Fenster geputzt oder zu früh die Straßenseite gewechselt hat, einen Anruf bekommt oder seinen Schal verliert, winzige Unpässlichkeiten, die einen Lebenslauf entscheiden darüber, ob man sich trifft oder ausweicht, sich kennenlernt oder fremd bleibt. War das die Motivation, Inspiration, der Kerngedanke für diese Novelle?
Ja, das ist ja richtig bemerkt. Also für mich ist das wirklich ein Wunder, ja, diese Frage. Bei so vielen Menschen, die einem ja auch in so einer Stadt, kleinen oder größeren Stadt umgeben, es gibt auch immer die Zufälle, die dann dazu führen, dass man zusammenkommt, nicht? Und dass man sich trifft, dass man eine Freundschaft angeht, sogar eine Liebe. Ich meine, das ist doch schon, wenn man das ganz auf den Tisch legt und vor sich hin ausbreitet, da muss man doch immer wirklich darüber erstaunen, wie das zustande kommt, ja? Begegnung. Das war der eine entscheidende Punkt, dass mich das immer schon fasziniert hat, ja? Wie kommen Menschen zusammen? Warum bleiben sie zusammen? Lernen sich irgendwann mal zufällig kennen und am Ende sind sie 60 Jahre verheiratet. Und das andere in der Tat war, die Frage, die mich eben lange schon umgetrieben hat, wirklich auch selber, wie werden wir eigentlich dem gerecht, was uns umgibt? Ja, also wenn man an einer Autobahnunterführung durchfährt, dann denkt nie jemand an die Pfeiler dieser Autobahnunterführung, aber die sind ja immer da und die gucken uns ja jeden Tag zu und die erleben doch ganz viel mit. Das finde ich so faszinierend, auch wie sich Geschichte und Geschichten eigentlich in Dingen ausdrücken.
Zu den Dingen kommen wir gleich, aber erstmal ins Wasser. Also, Sie haben es schon gesagt, die Flut kommt. Und da entwerfen Sie Bilder, wie man sie bei der Katastrophe letztes Jahr im Ahrtal sehen musste und immer noch im Kopf hat, immer ganz praktisch zeitlich gefragt, haben Sie den Text schon vorher begonnen oder erst dann?
Nee, das war wirklich davor und es brach diese Flutkatastrophe in meinen Text hinein.
Aha.
Man so will. Also das hat mich natürlich auch, wie soll ich sagen, erschüttert. Das ganze Buch ist, auch wenn es vielleicht klassisch klingt, aber wirklich aus Träumen entstanden. Also Anfang dieser Corona-Zeit waren wir ja alle zu Hause und ich habe die Zeit irgendwie irrsinnig verarbeitet in Träumen und hatte eben auch apokalyptische Traumsituationen. Und die habe ich dann, was ja immer das Schwierigste ist, versucht irgendwie einfließen zu lassen in meinen Erzählstrang.
Man jedenfalls verpasst der Held alle Rettungsaktionen, einfach weil er schläft und also aufwacht und mitbekommt, was ist, sind alle schon weg. Mutterseelen allein treibt er förmlich, also durch die überflutete Stadt, um dann wen zu treffen, Herr Strauß?
Ja, eine Vertreterin. Was für eine Vertreterin. Ich finde den Namen eigentlich wunderbar.
Er ist Teppichverkäufer, müssen wir, glaube ich, noch nachtragen.
Das ist so richtig, genau. Er ist Teppichverkäufer, hat den Laden seines Vaters mehr oder weniger emotionslos übernommen, verkauft Teppiche, aber eigentlich hat er gar keine Lust, sich mit Menschen zu umgeben, haben wir ja gesagt. Er ist kein wirklicher Verkäufer. Aber diese Vertreterin, die auch wiederum nicht wirklich ein inniges Verhältnis zu Teppichen hat, das auch so nebenbei irgendwie macht, die stürzt einmal in sein Leben hinein, um dann für immer fort zu sein, angeblich, nicht? Und die trifft er nun natürlich, wie soll es anders sein, in so einer Novelle, trifft er wieder. Und sie erleben gemeinsam, was diese Flutnacht eben eigentlich auch in ihnen selbst verändert, nicht? Weil er, der nie gesprochen hat, fängt auf einmal an, Sehnsucht nach dem Gespräch zu haben. Sie, die immer die überschäumende, ganz leichte, easygoing Person war, wird auf einmal erschüttert von diesem Ausgangssituation der Flut. Also was macht eigentlich das Naturgeschehen um uns herum mit unserem Inneren? Darum geht es natürlich auch.
Wie diese Begegnung, also dieses plötzliche auch Radikale zu zweit verläuft, denn sie treffen sonst niemand mehr, das dürfen wir nicht verraten. Aber eng verknüpft mit dem ganzen Chaos-Szenario ist eben dieses weitere zentrale Motiv. Sie haben es schon angesprochen, das sind die Dinge, die Gegenstände, die Möbel, der Hausrat, all das, was jetzt durch die Fluten treibt und auch durch diese Katastrophe jetzt auch im Ahrtal, ne, plötzlich so offensichtlich wurde, was da alles im Wasser plötzlich weggeht sozusagen. Ganze Leben, ganze Wohnungen wurden fortgespült und die absurdesten Sachen tauchen dann auf. Und wir haben es schon annonciert, Herr Strauß, dieser Held, der hat ein ganz besonderes Verhältnis zu den Dingen. Wie würden Sie es nochmal beschreiben?
Ja, er glaubt irgendwie daran, dass die ehrlicheren Berichterstatter sind über das, was Leben, Geschichte und Zeit angeht, ja. Und er kann das überhaupt nicht in Worte fassen, auch nicht theoretisch oder irgendwie so. Und ich könnte es auch gar nicht. Aber irgendwie das Gefühl zu haben, es umgeben uns doch Strukturen und Dinge, die älter sind als wir und länger leben werden als wir. Und die müssen auch irgendwas davon speichern. Ja? Also fast so eine Hoffnung darin, dass etwas bleibt. Und das bleibt eben in Dingen, in Bäumen, in dem, was uns umgibt und schweigt.
Er spricht mit den Dingen, fragt sie sogar, herrliche Szene ist das, um Erlaubnis sie zu benutzen.
Ja. Ja, manchmal denke ich doch, wir benutzen doch alles immer ohne zu fragen. Wir schieben die Stühle hin, wir fassen die Zahnbürste an und dabei, das erleichtert unser Leben doch so enorm und wir haben eigentlich viel zu wenig Dankbarkeit gegenüber den Dingen.
Wenn Menschen gehen, wenn sie sich scheiden lassen oder plötzlich sterben, dann bleiben die Dinge immer zurück. Sie überdauern, sie halten durch. Jetzt haben Sie den Brückenpfeiler schon erwähnt von der Autobahnüberführung. Man hat ja ausgerechnet, dass jeder Mensch in unseren Breiten so circa 10.000 Dinge, Gegenstände in der Wohnung und um sich hat und wie wenig kümmert uns das im Grunde. Wann haben Sie denn selbst angefangen, auf diese Dinge mehr zu achten?
Ja, wissen Sie, es ist eben auch noch eine andere Urszene dieses Buches, die schon sehr lang zurückliegt. Ich war mal wandern in einem Wald und habe so ganz romantisch wirklich ein verlassenes Haus entdeckt, ja, tief irgendwie im Wald und bin da reingegangen, war noch so als Junge. Und hab diese Tür aufgemacht, so wie so in einem Film. Und da war ein Kleiderschrank. Und in diesem Kleiderschrank hingen zwei Kleidungsstücke. Und auf einmal habe ich eben gedacht, das kann nicht sein, dieses Haus war bestimmt 40, 50 Jahre unberührt gewesen und da hängen immer noch diese Kleider drin und was müssen die eigentlich zu erzählen haben? Ja? Und eigentlich war ab dem Moment mir irgendwie so als Aufgabe gegeben, hör hin und versuch mal irgendwas zu fassen und die Dinge zu ihrem Recht kommen zu lassen durch die Erzählung.
Das glaube ich auch, woher die Hütte herkommt, die im Roman oder in der Novelle später noch eine Rolle spielt. Ja. Diese Novelle hat, wie in den beiden früheren Büchern der Strauß, wieder diesen, ja, zart wehmütigen, stillen und dann doch wieder auch ganz konkret realistischen Ton. Ich musste sofort wieder an alte Klassiker, an frühe Erzählungen eines Hugo von Hofmannsthal etwa denken, an diese stille, melancholische Verfallsstimmung, bald ist alles vorbei. Wo nehmen Sie diesen Ton eigentlich her?
Ja, das denke ich, frage ich mich manchmal auch, beziehungsweise wie bewahre ich ihn mir eigentlich, weil so freundlich wie Sie das jetzt schildern, ist ja nicht durchaus, geht es ja nicht allen, ja, man muss selber eine gewisse Gefühlsoffenheit haben, um das so lesen zu können. Nicht? Man kann es natürlich auch leicht eben ironisieren. Aber für mich ist einfach die Ernsthaftigkeit in der Beschreibung und in dem, was Gefühle angeht. Ja? Ich will, dass Gefühle für mich selber, dass ich sie ernst nehme und beschreibe. Und dafür brauche ich einen Ton, der natürlich aus der Lyrik vielleicht kommt und aus bestimmten, einfach ernsthaften Herangehensweisen. Ich kann nicht so viel anfangen mit dem achselzuckenden, zynischen drüber hinweggehen. Ja? Und deswegen sind die Dinge, die ja schweigen, aber eigentlich ein ganz ernsthaftes Schweigen haben. Die Dinge lachen ja nicht. Mhm. Ne? Deswegen sind sie mir auch als Schreibender in irgendeiner Weise auch Antrieb und Ansporn gewesen.
Man denkt ja so als alter Literaturfix sofort an die Ding-Symbolik eines Rainer Maria Rilke. Bisschen zu hoch.
Ja, meinem Sohn lese ich vor, das Karussell immer. Gibt es ein schönes Kinderbuch, das ist auch. Ich meine, es berührt mich immer wieder. Ja.
Mhm. Sie sind von zu Hause aus studierter Althistoriker, Herr Strauß, und also Kenner des antiken Rom, und Ihr Roman Sieben Nächte, der lebt da ganz davon. Und jetzt haben Sie zumindest ein kleines altrömisches Motiv eingebaut. Als Schüler nämlich begrüßt der Held einen Freund mit einem Griff an den Unterarm, wie es die Gladiatoren taten. Was ist eigentlich der Hintergrund dieses Griffes?
Ja, das ist ganz interessant. Wahnsinnig toll, wie genau Sie gelesen haben. Es geht darum, dass man dem Gegner oder dem Freund, das ist eben in diesem Moment noch nicht ganz klar, so sehr misstraute, dass man immer guckte, ob er ein Messer im Ärmel hatte. Ja? Und deswegen dieser Griff hatte also nichts irgendwie Präpotentes, sondern war einfach eine Security-Maßnahme.
Aber dieses Motiv sollte sein, musste rein?
Ja, weil es natürlich diese tiefe Unsicherheit, die der Hauptdarsteller, der Protagonist gegenüber seiner Umwelt hat, irgendwie verdeutlicht, nicht? Er weiß nicht genau, ob er sich auf die Menschen wirklich verlassen kann, ob sie nicht, wenn sie um die Ecke gehen, was sagen oder abfällig sind. Diese sozusagen Unsicherheit dem Gesagten gegenüber, ja, und die Unfähigkeit ans Innere ranzukommen, die ist ja eigentlich wirklich auch eine grausame Geschichte eigentlich. Wann kann man jemandem wirklich vertrauen? Und weiß nicht, wenn ich jetzt aus dem Studio rausgehe, dann sagen sie auch was so. Also ich meine, wann ist dieser Moment des Vertrauens wirklich da? Und da sind die Dinge eben, ja, dem vertraut er, weil sie ihm irgendwie die Sicherheit geben, dass sie nicht schlecht über ihn reden.
Bei all den Seltsamkeiten des Lebens sei das doch die größte, flüsterte sie, dass man nicht zueinander kommt. Einer meiner Lieblingssätze aus Zu zweit, der Novelle von Simon Strauß. Jetzt im Tropenverlag erschienen mit 160 Seiten für 22 Euro. Herr Strauß, war schön, mit Ihnen zu zweit zu sein. Danke für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.